Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind der Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch. Schönen guten Abend. Der Chef des IHS, Ökonom Holger Bonin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Viktoria Borochow. Sie sind Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion und Ihr Vater war in Jerusalem, als dieser schreckliche Angriff der Hamas stattgefunden hat, am 7. Oktober. Ich möchte mit diesem Thema beginnen, weil dieser Antisemitismus in Österreich besprochen gehört, der gerade aufkommt, und dann auf die Themen Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Lage und natürlich auch die Lohnverhandlungen und den Ärztestreik, Herr Minister, werden wir auch nicht auslassen. Aber Frau Borochow, beginnen wir mit Ihnen. Wie war denn das an diesem 7. Oktober, als Sie erfahren haben, dass die Hamas diesen Angriff gestartet hat?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe dem Tag etwas verschlafen angefangen und war zu spät dran zum Schabbesessen bei meinen Großeltern und habe die hunderten Nachrichten von dem Handy ignoriert und bin auf dem Weg zu meinen Großeltern, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und da habe ich schon gemerkt in ihrer Stimme, dass irgendwas ganz gewaltig falsch ist. Und sie hat mir erklärt, ja, Vicky, der Krieg ist wieder ausgebrochen. Und ich war komplett, ich wusste nicht wohin. Und ich war, wie meinst du, es ist ausgebrochen, wie kann das sein? Daraufhin ist man quasi dem Protokoll nachgegangen. Man hat versucht, alle Familienmitglieder zu erreichen, alle Freundinnen und Freunde, die man hat in Israel, ob alle rangehen, ob es allen gut geht. Genau, und da habe ich meinen Vater eben nicht erreichen können, weil eben Samstag Schabbat war und der Schabbat einhält. Und am Abend erst hat er mich zurückgerufen und das war eine enorme Erleichterung, von ihm zu hören und zu wissen, dass es ihm gut geht.
Dann ist ja alles gut gegangen, also er ist auch nach Wien zurückgekommen,
genau,
mit einer dieser Auermaschinen.
Genau, am 12. Oktober, ja.
Die dann Regierungen eingesetzt hat. Jetzt ist seither sind 2 Wochen vergangen und in diesen 2 Wochen ist sehr, sehr viel passiert in Österreich, dass man eigentlich so nicht erwartet hätte. Zumindest so als externer Beobachter ist es schwer, das zu sehen, wie stark die Emotionen hier auf die Straße überschwappen, dass israelische Fahnen heruntergerissen werden, sogar vom Stadttempel. Wie erleben Sie das denn?
Also als jemanden, der betroffen davon ist, war es sehr, sehr zu erwarten. Also man sieht das ja jedes Mal, wenn der Nahostkonflikt ausartet, dass auch der Antisemitismus in Europa und auf der ganzen Welt eigentlich explodiert, so wie es auch jetzt der Fall ist. Also man sieht es in Österreich, die Zahlen an den antisemitischen Übergriffen sind 300% gestiegen, in der UK 1000%. Also es ist überall, werden jüdische Personen angegriffen, nicht nur die Institutionen, auch Kinder, ältere Leute, und diese gehören einfach geschützt. Genau, so wie auch der Stadttempel.
Was erleben Sie selbst? Bekommen Sie das mit?
Man hat vor allem als jüdische Person des öffentlichen Lebens, hat man ein Grundunsicherheitsgefühl. Mhm. Also man fühlt sich sehr unwohl, man hat Angst, erkannt zu werden, angegriffen zu werden. Auf den sozialen Netzwerken kriegt man schon Hassnachrichten, aber das ist man quasi gewohnt als öffentliche Person. So sehe ich das auch bei meinen anderen jüdischen Kolleginnen, denen es genauso geht.
Jetzt ist es besonders, am Anfang wurde ja quasi der Angriff der Hamas gefeiert auf der Straße bei dieser ersten Kundgebung am Stephansplatz. Mhm. Seitdem geht es eher um die zivilen Opfer in Gaza, die ja wirklich sehr, sehr, die Zahl ist sehr hoch. Israel bombardiert, ja. Es ist alles abgeschnitten, es kommen nur einzelne LKWs mit Hilfslieferungen durch. Also dort ist die humanitäre Situation wirklich schrecklich. Ja. Jetzt haben natürlich Menschen, die eine Verbindung dorthin haben, Empathie, gehen auch deshalb auf die Straße. Wie weit, wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen den Leuten, die auf die Straße gehen, um gegen diese Politik Israels und die Angriffe zu protestieren, und dem Antisemitismus? Das ist etwas, das verschwimmt ein bisschen, oder?
Ja, es ist etwas, das verschwimmt, aber man kann sich da auch an den 3D-Regeln quasi orientieren. Also ob man Israel dämonisiert, ob man dann Doppelstandard hat oder den Staat Israel delegitimiert. Also den zivilen Opfern, die dem Krieg erlitten sind, zu gedenken. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Mein Herz zerbricht auch an alle Leute, die darunter leiden müssen und Familienmitglieder verloren haben. Aber es geht halt auch ganz stark darum, Israel nicht das Existenzrecht abzusprechen. Und das passiert halt leider sehr oft auf den Demos, wenn man sagt, from the river to the sea, Palestine will be free. Das heißt ja eigentlich die ganze Auslöschung des Staates Israels.
Mhm. Weiß man jetzt auch, in Deutschland ist das übrigens schon unter Verhetzungsverdacht zumindest, dieser Spruch, in Österreich noch nicht. Da fällt es unter Meinungsfreiheit. Wie gehen Sie damit um, dass Österreich ist jetzt ein Land mit hohem Antisemitismus, historisch, und das ist nicht weggegangen. Mhm. Aber unter den zugewanderten Personen, also vor allem denen mit arabischer Muttersprache und türkischer Muttersprache, die auch die diejenigen Medien konsumieren in diesen Sprachen, ist ja nochmal deutlich höher. Mhm. Also so, was man alles durchgefragt hat bei der Antisemitismusstudie, ja, kommt immer raus, in der Gesamtbevölkerung 25-30%, die antisemitischen Aussagen zustimmen. Dort sind es 40-50%, mhm, sogar wenn es dann um Israel selbst, mhm, geht. Wie beurteilen Sie denn diese Situation?
Also ich finde, Antisemitismus gehört auf allen Ebenen bekämpft. Auf islamistischer Ebene, auf rechtsextremer Ebene, aber auch auf linksextremer Ebene. Und da muss man halt ganz stark mit ganz viel Bildung vorgehen. Fake News, so wie sie es jetzt auch in den sozialen Netzwerken explodieren und überall zu sehen sind, auf TikTok, auf Instagram, mhm, auf Twitter, wo auch die New York Times sich entschuldigt hat, dass dieser, dass die Headline von der Rakete in einem Gaza-Spital eine falsche Headline war. Also da muss man ganz stark auch differenzieren können, was ist jetzt wirklich passiert und was wird jetzt eigentlich nur propagiert.
Ja, nur dort, also wenn man sich in diesen sozialen Medien bewegt, wo sich die Leute bewegen, die da auf die, mhm, Straße gehen, dann hat das für die einfach stattgefunden. Mhm. Ich würde übrigens sagen, so bei uns war das nicht so, wir haben, ja, das nicht so vermeldet, sondern, ja, von vornherein, man hat es auch anders machen können. Herr Minister, da wäre ich bei Ihnen als Sozialminister. Sie sind jetzt nicht für Integration zuständig, aber es hat ja auch immer eine soziale Dimension, wenn es Gruppen gibt, die in einer ganz, ganz anderen Realität leben. Und wenn man mit diesen jungen Menschen spricht, die da auf die Straße gehen, dann ist das tatsächlich, für die existiert fast der Angriff der Hamas nicht. Die meinen, das ist erfunden worden, obwohl die Hamas das ja selber propagiert. Aber die sagen, das ist erfunden worden und die sind ganz konzentriert darauf, was Israel macht, und das noch mit sehr, sehr vielen Fake News, mit teilweise mit künstlicher Intelligenz gefälschten Bildern und so weiter. Das hat eine totale Sprengkraft, wie man jetzt sieht. Was sagen Sie, Herr Sozialminister, dazu?
Also zunächst möchte ich Ihnen sehr danken, obwohl Sie persönlich betroffen sind, für die unaufgeregte und sehr sachliche Art, wie Sie auch die Dinge hier kommentieren. Ich finde das wirklich wohltuend, weil wir in einer Situation leben, wo die Emotionen extrem aufgeschaukelt sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es war in meinen Augen kein Angriff, ich möchte beim Wording ansetzen, der Hamas, sondern ein Terrorakt. Das, mhm, war ein terroristischer Akt gegen die Zivilbevölkerung von einer unglaublichen Brutalität geprägt. Und ich bin komplett bei Ihnen. Es ist außer Zweifel, es geht nicht an, das Existenzrecht Israels auch noch in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Es geht nicht an, auf den Straßen Österreichs antisemitische Parolen zu brüllen oder Fahnen herunterzureißen. Da ist auch eine historische Verantwortung Österreichs mit verbunden. Unsere Geschichte ist da eine, die belastet ist. Und da gilt es klar und eindeutig Stellung zu beziehen. Und das tun wir, zu Ihrer Frage. Natürlich hat das auch soziale Hintergründe und ist eine Frage der Bildung. Und es ist angesprochen worden, die Welt der sozialen Medien. Da wird Wirklichkeit konstruiert. Und zwar eine eigene Wirklichkeit, die mit der Realität nicht unbedingt was zu tun hat. Das ist ein Problem nicht nur in dieser Frage, das ist insgesamt ein Thema, wo die Antworten noch fehlen, wo auf europäischer Ebene darüber nachgedacht wird, wie kann es gelingen, dem auch was entgegenzusetzen. Mhm. Aber ein Ansatzpunkt ist schon, in politische Bildung zu investieren, auch in Beteiligung und sozialen Ausgleich zu investieren, weil das schon dazu beiträgt, auch, wie soll ich sagen, Voraussetzungen zu schaffen, dass nicht blind diesen unfassbar falschen, unfassbar emotionsgeladenen Welten nachgelaufen wird. Ja.
Aber jetzt ist es ja, es ist auch für jeden, der das sieht, emotionalisierend. Wenn man das sieht auf dem Stephansplatz, auf einer Straße in Österreich, die Parolen, die geschrien werden, teilweise ganz, ganz alte antisemitische Klischees von den vergifteten Kindsmördern und so weiter, die da verbreitet werden. Jetzt hat die FPÖ zum Beispiel, die sehr Israel-solidarisch ist, auch mit der israelischen Regierung sehr solidarisch ist, eine ganz einfache Antwort darauf. Die sagen, abschieben, wo es geht, und Grenzen zu. Diese Leute sollen einfach nicht mehr da sein. Das ist eine simple Antwort auf etwas, das emotionalisiert. Was ist denn Ihre grüne Antwort darauf?
Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, auch mit aller Deutlichkeit, die Verlogenheit der FPÖ in dieser Frage ist durch nichts zu überbieten. Das ist politisches Agenda-Setting und politisches Kleingeldmünzen der übelsten Sorte. Jene, die ansonsten bei jeder Gelegenheit rechts abbiegen, rechts blinken und auch nicht sich zu schade sind, dann auch in den Antisemitismus abzugleiten, machen jetzt vermeintlich die Mauer für Israel. Das ist verlogen bis zum Gehtnichtmehr. Meine Antwort ist eine klare.
Wobei Sie das ja schon seit Jahren machen. Ja, also man könnte auch anerkennen, dass sich in der FPÖ da etwas, zumindest in Teilen der FPÖ, etwas geändert hat.
Aber darum benenne ich das so. Mhm. Ja, das ist, finde ich, in einem Ausmaß daneben und verlogen, dass ich das nicht hinnehmen kann. Die Antwort ist eine klare. Es gibt ein rechtsstaatliches Fundament in Österreich. Es sind die Gesetze einzuhalten und es ist sanktioniert. Und da wird sozusagen werden die staatlichen Institutionen auch mit aller Härte und mit aller Schärfe vorgehen. Es geht nicht an, noch einmal, dass auf den Straßen Österreich mit unserer Vergangenheit, die wir haben, antisemitische Parolen gebrüllt werden, Vandalenakte gegen jüdische Einrichtungen, Platz greifen und ähnliches mehr. Das ist nicht hinnehmbar. Und dem ist mit aller Entschiedenheit und allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten.
Was sagen Sie denn dazu?
Dem stimme ich vollkommen zu. Also man sieht ja auch, wenn man zurückdenkt an die Corona-Demos, da war die FPÖ einer der Vorreiter, die diese Corona-Demos angeführt hat, wo RechtsextremistInnen frei durch den zweiten Bezirk laufen mussten, wo jüdischen Gemeindemitgliedern gesagt wurde, bleibt zu Hause, es sind gewaltbereite Leute auf der Straße. Und dass die FPÖ sich jetzt Israel-solidarisch zeigt, ist nichts Neues für uns, aber es ist etwas, was sehr, Entschuldigung, ich weiß nicht, ich muss kurz wieder neu anfangen.
Kein Problem. Ich frage nochmal bei Ihnen nach. Sammeln Sie einen Gedanken? Ich frage nochmal bei Ihnen nach. Trotzdem ist diese einfache Antwort, diese Leute wollen wir nicht hier haben, eine, die reingeht. Wenn Sie sagen, politische Bildung, glauben Sie, dass Sie den gleichen Impact haben bei den Leuten, die sich Sorgen machen um die Situation?
Also zunächst muss man ja davon ausgehen, das sind Menschen, die da sind, die leben hier, die sind zum Teil, haben sie sogar die Staatsbürgerschaft. Und da kann ja nicht die Antwort sein, die werden jetzt alle im Bausch und Bogen eliminiert und abgeschoben. Ja? Wo die Gesetze gebrochen werden, wird der Rechtsstaat agieren und handeln. Ja? Und wo ich schon Orte, wo wir Defizite haben, wo wir Versäumnisse haben, noch in der Vergangenheit, das ist in der Integrationspolitik, ist in der Bildungsarbeit und ist logischerweise auch, wenn es darum geht, soziale Ungleichheiten, die sich ja dort viel stärker abbilden, auch aufzufangen. Ja? Das ist ja der Nährboden für derartige Parolen und derartige vermeintlich einfache Antworten.
Ich meine, es gab ja sowas wie Integrationskurse, das wurde von Grünen eigentlich kritisiert ziemlich. Bräuchte man nicht für alle, also durchaus auch für Österreicher, aber für alle klare Kurse, wo drin steht, das ist unsere Haltung zum Staat Israel, das ist der Grund dafür, so sieht Antisemitismus aus, diese Klischees gibt, also einfach eine breite Aufklärung in der Bevölkerung, das passiert ja eigentlich, wenn, dann in den Schulen, aber dann nicht mehr.
Ja, das teile ich auch die Einschätzung, dass das sowohl unabhängig davon stattfinden muss, ob jemand genuin Österreicher ist oder eben zugewandert ist. Weil es war in meiner Schulzeit noch so, dass wir historisch im Unterricht nicht wirklich wahnsinnig viel mitbekommen haben davon aus Gründen. Das war nämlich ein Stück weit ein Tabuthema immer noch und ich rede dann von den 60er, 70er Jahren. Das auch entsprechend zu beleuchten und da dingfest zu machen. Ich habe das mir selbst erarbeitet.
Das heißt, da gibt es auch noch eine ganze Generation,
natürlich,
die man mitnehmen müsste.
Es war in Österreich Konsens, darüber nicht zu sprechen. Wir waren ja das erste Opfer, unter Anführungszeichen, was natürlich eine Legendenbildung der Sonderklasse ist. Es hat gebraucht Jahre, Jahrzehnte, bis wir es überhaupt geschafft haben, darüber zu reden. Im Prinzip war es die Waldheim-Affäre dann, die den sozusagen Schritt hingemacht hat zu einer wirklichen historischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Entschuldigung. Dem kann ich nur zustimmen. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass in meiner Schulzeit auch sehr viel über den Zweiten Weltkrieg und über die Shoah gesprochen wurde, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass darüber gebildet wird. Es aber ab da aufgehört hat, über jüdisches Leben beizubringen. Also, dass die Staatsgründung Israels der Grund, warum der Staat Israel existiert überhaupt und warum der Staat Israel so wichtig ist für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt, dass es der Safe Haven ist für uns, dass wenn der Antisemitismus in unseren Ländern explodiert, dass es der einzige Ort ist, an dem wir zurückkehren können. Und der steht jetzt unter Angriff. Und israelbezogener Antisemitismus, das ist der Antisemitismus, der jetzt gerade aktuell eine sehr, sehr hohe Gefahr für uns darstellt. Und darüber wird kaum gebildet. Und das ist eine enorme Lücke, die an der gearbeitet werden muss, auf jeden Fall.
Mit dieser Unterscheidung, die Sie gezogen haben, wird Israel demonisiert oder wird die Politik kritisiert, was ja legitim
Auf jeden Fall.
Der Meinungsäußerung natürlich legitim ist. Herr Bonin, das Ganze hat ja auch große weltpolitische Auswirkungen und auch ökonomische Auswirkungen. Wir haben jetzt so eine Krise nach der anderen gehabt in den letzten Jahren, die immer schneller daherkommen. Jetzt gibt es viele, die sitzen vor den Nachrichten und sagen, um Gottes Willen, was passiert mit der Welt? Wie geht das jetzt weiter? Können Sie uns aus ökonomischer Sicht so ein bisschen einen Einblick geben. Womit rechnen Sie, was diese Krise auslöst?
Naja, das ist sehr schwierig zu sagen, natürlich. Also wir haben die Erfahrung aus früheren kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ost, dass das eben große Verwerfungen mit sich gebracht hat. Das größte vielleicht durch die Ölkrise in den 70er Jahren. Die Welt hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Die Abhängigkeit vom Öl ist zwar nach wie vor da, aber die Lieferländer haben sich diversifiziert. In den letzten Jahren haben wir eben gesehen, dass die USA zum Beispiel zum Energieexporteur geworden ist. Wir haben sehr viele große Rohstoffe in Norwegen, in Großbritannien. Das heißt also, das Risiko sozusagen, dass der Ölpreis, also dass das Öl knapp wird, dass die arabischen Staaten den Ölhahn zudrehen und dann die Preise explodieren und wir das erleben, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, dass wir eben eine Energiekrise bekommen, das ist etwas kleiner geworden. Aber ausschließen lässt sich das natürlich nicht. Das wird sehr stark davon abhängen, ob der Konflikt eben wirklich zum Flächenbrand wird, ob das Irak und der Iran mit einbezogen werden. Und das Zweite ist, was passieren könnte, ist, ob das Lieferketten unterbrochen werden. Wir haben das letztes Jahr war das, glaube ich, als der ein Tanker im Suezkanal feststeckte, haben wir gemerkt, wie verletzlich wir sind. Das war nur ein Unfall. Aber das könnte natürlich jetzt passieren. Wir sehen eben, wie abhängig wir sind von eben dem Funktionieren der Lieferketten und der aktuellen, nach wie vor sehr fragilen, auch ökonomischen und konjunkturellen Situation, ist eben das Anlaufen des internationalen Handels eben einer der Treiber, der uns aus der aktuellen Rezession bringen könnte. Und natürlich ist das Risiko größer geworden, dass das jetzt eben im nächsten Jahr möglicherweise nicht passieren wird. Aber es hängt sehr stark.
Um welche Routen geht es da konkret? Also da gibt es Routen, die kommen von Asien nach Europa. Was könnte da passieren?
Naja, wenn Ägypten in irgendeiner Form in den Konflikt mit einbezogen wird oder aus irgendeinem Grund sozusagen wir eine größere kriegerische Auseinandersetzung da im Mittelmeerraum bekommen, dann ist eben eine wichtige Handelsroute eben unterbrochen. Selbst wenn alle Tanker eben um Afrika rumfahren könnten, prinzipiell dauert das eben und dann das ist nicht so leicht zu handeln. Natürlich die Risikoaufschläge werden dann auch größer. Ja, also die Frage ist also, Märkte bilden, handeln mit Erwartungen und wir haben das bis jetzt gesehen, dass die Anziehen der Energiepreise, da insbesondere der Ölpreise jetzt nicht so stark ist. Das heißt, im Moment rechnen die Märkte zumindest noch nicht, dass es zu dieser großen Krise kommen wird. Aber natürlich haben alle, das ist alles eine neue Situation und keiner kann wirklich vorhersagen, ob das sich einstellen wird oder nicht.
Jetzt sind wir sehr stark konzentriert darauf, auf Israel und die Hamas zu blicken in diesen Konflikt. Dahinter stehen ja größere Verschiebungen im Machtgefüge auf der Welt. Die Hamas hat ja die Waffen irgendwo herbekommen. Man vermutet, dass der Iran sehr stark involviert ist. Russland und Iran haben eine gewisse Achse. China ist auf dieser Seite, auf der Israel-Seite ganz klar die USA traditionell, Europa traditionell. Was verschiebt sich denn da gerade in diesen letzten 3-4 Jahren? Also da war ja Covid-Krise, Russland-Krise und jetzt das. Da ist ja was anders geworden. Kann man das schon festmachen?
Ja, da passiert was ich jetzt sozusagen unter dem Schlagwort Deglobalisierung nennen würde. Also wir haben sehr, sehr lange sozusagen eben davon, eben wir haben versucht, im Handels Abkommen zu schmieden. Wir sind insgesamt weltweit eben, das gilt selbst für die USA, wenn wir über den Slogan America First denken, wenn wir über das Brexit nachdenken. Wir haben eine Polarisierung in vielen Gesellschaften. Wir haben auch eine stärkere Rückbeziehung auf starke autoritäre Regime. Das gilt selbst für China. China war schon mal viel offener, hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder sozusagen noch die Regime, die unfair spielen, nicht nur eben, indem sie Kriege auslösen, sondern auch auf dem Handelsfeld. Und das führt natürlich zu großen Unsicherheiten in der Weltwirtschaft. Das führt zu Verwerfungen, das führt zu Diskussionen darüber, muss Europa wieder eben sozusagen die Autarkie stärken, müssen wir selber Chips herstellen etc. Und das ist nicht ohne Medikamente in allen Bereichen. Mhm. Und das ist eben nicht nur die Frage der Lieferketten sozusagen, wo man so just in time produziert und immer sozusagen, wenn der LKW zu spät kommt, man sozusagen die Handelskette zusammenbricht. Wir haben es hier mit großen Konflikten zu tun, die letztlich ihren Kern haben in etwas, was mit Polarisierung zu tun hat, Polarisierung von Gesellschaften eben auch in Europa haben wir ein Anwachsen rechter Parteien oder extremer Parteien, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Und das macht es nicht leichter und das macht eben das, woran wir lange geglaubt haben, dass wir eben vom freien Austausch von Waren, aber auch von Menschen profitieren, das ist jetzt unter Zweifel. Und wir müssen uns da, wenn wir sozusagen jetzt also es nicht schaffen, und die zentrale Hebel dazu ist, dass Europa als Player, als Gesamtplayer stärker werden muss und sich eben gegen diese Entwicklung in der Welt eben wappnen muss. Und das tut man nicht, indem man selber in diesen Handelskonflikte das noch Öl ins Feuer gießt, sondern tatsächlich, indem man eben die Speerspitze dessen ist, was wofür der westlichen Werte ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir versuchen eben tatsächlich eben das zu öffnen und nicht unfair zu spielen. Weil ich bin fest überzeugt, dass faire Spielen, das faire eben spielen lassen eben der gleichberechtigter Nationen untereinander, auch im Handel, das ist etwas, was die Menschheit voranbringt und nicht diese Polarisierung, die wir derzeit sehen.
Klingt gut, aber es könnte auch unfaire Partner auf der anderen Seite geben. Eine Nachfrage an Sie als Gesundheitsminister. Es gibt ja immer wieder tatsächlich Medikamentenengpässe in Österreich. Das ist etwas, das hätte man vor ein paar Jahren nie gedacht, dass es keine Antibiotika für Kinder gibt. Und zwar wochenlang und man durch die ganze Stadt fahren muss, um das letzte bisschen zu erwischen. Und das wird ja jetzt auch wieder enger.
Also ich finde, es hat sehr schön deutlich gemacht, auch Ihre Wortmeldung, dass Sicherheitspolitik heutzutage viel umfassender diskutiert werden muss. Es ist die Abhängigkeit von Energie, eine fatale Abhängigkeit, die wir haben. Es ist die Abhängigkeit von einzelnen Wirkstoffen zu 90% von chinesischen Zulieferern. Und das mit in Betracht zu ziehen, also wenn es darum geht, eine Sicherheitsstrategie und eine europäische, es kann eine europäische sein, ich komme darauf zurück, zu entwickeln, da muss es im Fokus stehen. Die Transformation weg von Öl und Gas hin zu Erneuerbaren ist ein sicherheitspolitisches Thema. Die Reduktion von Abhängigkeiten auch bei Medikamenten, einen europäischen Standard wieder aufzubauen, ist ein Sicherheitsthema. Und das kann nur europäisch gelingen. Und das ist mein Plädoyer an dieser Stelle. Diejenigen, die glauben, das nationalstaatlich lösen zu können, dass Österreich als kleines Land mit 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern das herbringt, das geht sich nicht aus. Das muss europäisch gemacht werden. Wir sind im Konkurrenzkampf da mit den großen Blöcken, mit China, den USA, den BRICS-Staaten. Wie soll das Österreich alleine schaffen? Das ist ein Plädoyer für Europa. Das geht nur europäisch und das wird sich entlang der europäischen Wahlen oder der Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr massiv entscheiden. Rutscht die ganze Geschichte weiter nach rechts, ins Extreme, in eine Abschottungspolitik, in das Bauen von Festungen, oder gibt es ein gemeinsames Verständnis dafür, dass bei allen Schwächen, die Europa hat, die europäische Perspektive die einzige ist, die wir haben, weil sie Garant dafür ist, für Rechtsstaatlichkeit, für Menschenrechte und unsere Art zu leben.
Jetzt muss ich Sie aber noch mal fragen, die FPÖ ist in den Umfragen jetzt auf Platz 1 mit deutlichem Abstand, das hat sich dort verfestigt, da ist keine Schwankungsbreite mehr, die man ins Treffen führen kann, die ist deutlich auf Platz 1 mit über 30%
so
in
what?
Dieser Lage.
So what? Ich gebe das nicht kampflos preis. Diese Auseinandersetzung muss man führen im gesamten nächsten Jahr. Man muss den Menschen sagen, okay, wenn wir eine Regierung haben, in der die FPÖ das Sagen hat und eine Festung Europa bauen will, dann gibt es dort keine ansprechende Versorgung mit Pflegedienstleistungen mehr, weil es eine Abschottungspolitik ist. Es ist ein Sicherheitsrisiko. Es gefährdet unseren Wohlstand, unsere Demokratie. Wir werden dieses Land und dieses Europa nicht wiedererkennen. Das ist die entscheidende Frage. Und ich werde diesen Wahlkampf, wenn Sie so wollen, und diese Auseinandersetzung führen. Man muss den Menschen sagen, was sie erwartet. Und es gibt eine Alternative. Und die Alternative ist nicht, nachzulaufen den vermeintlich einfachen Antworten in einer komplexen Welt mit ganz vielen Herausforderungen, sondern den Menschen reinen Wein einzuschenken. Ja, es sind schwierige Zeiten. Ja, es gibt Herausforderungen, aber die sind bewältigbar, aber nicht mit Hass, sondern mit Zuversicht, Optimismus und der Bereitschaft, die Dinge zu gestalten.
Sie haben Wohlstand angesprochen. Machen wir den Sprung zur Armutsbekämpfung und zur wirtschaftlichen Lage in Österreich. Armutsbekämpfung, Armut ist gerade eine große Diskussion. Ihr Koalitionspartner ÖVP ist eher auf der Seite, dass er sagt, in Österreich wird so gut umverteilt, dass das soziale Netz sehr stark ist. Bundeskanzler Nehammer hat berühmterweise das in seinem Burger-Video auf die Spitze gebracht, aber dann ja auch verteidigt. Wir hatten ein Bürgerforum mit ihm letzte Woche. Vielleicht schauen wir uns kurz seine Argumentation an.
Mir war es nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass man immer darüber sprechen muss, wo ist noch ein Bedarf nachzubessern. Das gibt's, die Perfektion gibt es nicht. Es gibt immer Problemfälle. Vor allem Armut und soziales Leid ist immer individuell.
Nein,
das ist immer,
nicht.
Das ist immer wieder ein persönliches Betroffen.
Nein, ich muss Sie jetzt unterbrechen. Erstens, der Staat ist dafür verantwortlich, die Ärmsten zu schützen und zu unterstützen. Und dazu gehören, ich meine, die Zahl 350.000 Kinder in so einem kleinen Land wie Österreich, das sind die Zahlen von vor 2 Jahren. Es ist jetzt deutlich höher, die Armut steigt. Und der Staat hat die Verpflichtung, unsere Kinder zu unterstützen. Nicht die Caritas, nein, die überwiegenden...
Frau Schiff, wir müssen in eine kurze Pause gehen. Gleich hören wir noch die Antwort dazu an, weil ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen.
Ein Stehlen aus der Verantwortung. Wirklich.
Nur noch eine kurze Antwort.
Ich muss nur hier wieder auch einige Einordnungen treffen. Nein. Österreich ist eines der Länder, das am meisten Verantwortung nimmt. Denn Menschen, die Sozialhilfe empfangen, und das müssen Sie ja wissen, Frau Schiff, sonst würden Sie das jetzt ja nicht gerade negieren, sind, wenn Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen wird, haben die Kinder daraus rausgerechnet einen eigenen Anteil an Sozialhilfe, die übrigens von all ihrem Steuergeld finanziert wird.
Wie ist es jetzt, Herr Minister? Gibt es ein manifestes Armutsproblem in Österreich oder wird ohnehin gut umverteilt und es ist viel individuelle Verantwortung, wie man dann damit umgeht mit den Hilfen, die es gibt?
Ja, es gibt aktuellerweise Studien, wir kommen darauf zu sprechen, die natürlich sagen, wir haben einen intakten und funktionierenden Sozialstaat, der über Jahrzehnte errungen worden ist. Das muss man schon einmal sagen, der trägt auch. Ja? Dass wir strukturelle Probleme haben, ist evident. Und das ist ja der Grund, warum wir nachgebessert haben. Also die Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen, die Anpassung an die Inflation, das ist über Jahrzehnte nicht stattgefunden, trägt dazu bei, dieses Netz nachhaltiger zu machen, treffsicherer zu machen. Dass wir jetzt 60 Euro pro Kind pro Monat für die nächsten 2 Jahre auch zur Verfügung stellen, trägt auch dazu bei. Wir haben 40 Milliarden Euro aufgewendet in der Corona-Krise, um all diese Auswirkungen abzufedern. Das ist uns gelungen. Was wir haben, und da bin ich sozusagen ganz der Meinung auch der Volkshilfe, im Bereich von Familien mit Kindern oder bei Kinderarmut gibt es Handlungsbedarf. Weil was passiert denn, wenn Kinder aufgrund der ökonomischen Situation der Eltern nicht in der Lage sind, eine gescheite Bildung zu bekommen, abgehängt werden, öfter krank werden und ähnliches mehr? Das ziehen die ein Leben lang mit. Und da hinein zu investieren und das gut abzufangen, abzufedern, das ist unser Bestreben. Das ist auch mein Bestreben als Sozialminister. Weil das ist die eine Seite, wo es um die individuellen Schicksale geht. Das andere ist schon auch, wenn wir es zulassen, dass sich Armut verfestigt. Und wir sind weit davon entfernt, Zustände zu haben wie in Großbritannien. Gott sei Dank. Aber wenn wir das zulassen, dann melden sich die Menschen ab von Demokratie und Politik. Und Armutsbekämpfung und sozialer Ausgleich ist auch eine Maßnahme, um eine Demokratie funktionsfähig zu halten. Das ist ein Investment in Demokratie.
Wenn Sie sagen, bei den Kindern, dann hätten ja zum Beispiel Elementarpädagoginnen, also die, die im Kindergarten arbeiten, eine ganz wichtige Funktion. Ist ja auch volkswirtschaftlich vielfach berechnet, dass jeder Euro, der da investiert ist, am besten investiert ist im Bildungssystem. Jetzt gehen die auf die Straße, weil sie mit 25 Kindern allein sind im Kindergarten und weil sie bei Vollzeit ein Gehalt haben, das wirklich an der Armutsgrenze kranzt, mit knapp über 1400 Euro. Das passt doch überhaupt nicht zusammen damit, dass es nicht nur Sie mal sagen so, ja, aber bei den Kindern, da müssen wir rein investieren.
Also
warum
ist
denn das?
Ja.
Ich weiß, Sie sind nicht direkt zuständig für die Kindergärten, aber wie passt das zusammen?
Ja, also wo ich zuständig bin, habe ich es gemacht. Bei der Pflege wird es massive Nachbesserungen geben. Und natürlich stimmt die Gehaltepyramide dort nicht. Das ist in nordischen Staaten deutlich anders. Ja? Das hat jemand unlängst bei einem Besuch in Finnland mal so auf den Punkt gebracht. Wir zahlen die Elementarpädagoginnen am besten, ja, und nicht die Uniprofessorinnen und Professoren, um es jetzt mal zugespitzt zu sagen, weil dort die Basis gelegt wird und dass da Nachholbedarf besteht, das teile ich. Ja? Und es wird unsere Aufgabe sein, gesellschaftlich zu entscheiden, auch entlang der Ausgaben, die wir tätigen, wo hinein investieren wir. Da zu investieren, ist eine, finde ich, Zukunftsaufgabe, die jedenfalls bewältigt werden muss.
Herr Bonin, jetzt stelle ich Ihnen auch nochmal die Frage, wie ist das mit der Armut in Österreich? Haben wir ein großes Armutsproblem oder wird es quasi, ich möchte jetzt nicht sagen, größer gemacht, als es ist, weil natürlich jeder Fall, da wird jeder zustimmen, auch der gesamte Koalitionspartner, aber wird es mehr raufgespielt, als man müsste?
Jeder Fall, den es gibt, ist zu viel natürlich und wir haben keine, auch im internationalen Vergleich, exorbitant hohe Armutsrisikoquote. Das ist ein relatives Maß. Wenn man es mal für die Familien klar macht, das sind 18% im Moment, wenn wir uns auf die Zahlen aus dem Jahr 2022 stützen. Wenn es den Sozialstaat nicht gäbe, dann wäre diese Armutsrisikoquote bei 34%. Das zeigt also schon, dass wir tatsächlich etwas tun. Das ist aber nur die rein finanzielle Komponente. Und das, was der Minister gesagt hat, ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, sozusagen aufzuzählen, was wir sozusagen eben an Geld in die Familien geben. Das ist wichtig, ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber gute Infrastrukturen, ein sehr, sehr breites Portfolio, gerade eben bei Familien, die sich schwer tun, eben tatsächlich ihre Kinder tatsächlich auch auf den richtigen Bildungsweg zu bringen. Das ist gut investiertes Geld und das muss man sehr früh beginnen. Und da spielen natürlich auch die Qualität jetzt gerade eben der Kindertagesbetreuung im frühen Alter eine sehr, sehr große Rolle. Deshalb sind die Gehälter nicht nur zu niedrig, es gibt auch die Frage eben der Qualifizierung dieser Gruppen. Da wird man viel dran tun müssen. Das ist eben etwas, wo man wirklich Ressourcen hingeben muss. Finanziell tut der österreichische Staat relativ viel. Und man sieht das eben auch in den Studien, die wir jetzt vorliegen haben. Tatsächlich, das führt zu einer Absicherung.
Jetzt haben Sie die wirtschaftliche Lage zuerst geschildert. Das klingt ja alles so, als wäre durchaus die Gefahr da, als würde es jetzt schlimmer werden. Wir haben die Inflation, wir haben die Leute, die wirklich an die Grenze gelangen. Ich möchte mit Ihnen beiden da gleich darüber sprechen, wie geht man mit der wirtschaftlichen Lage um. Sie haben ein paar provokante Dinge gesagt, zum Beispiel, man sollte bis 67 arbeiten oder bei den Lohnverhandlungen sollten einzelne Unternehmen auch aus dem Kollektivvertrag aussteigen können, die sich jetzt nicht leisten können. Da möchte ich nochmal nachfragen und mit Ihnen auch über den Ärztestreik sprechen, der gerade dran ist. Von Ihnen müssen wir uns verabschieden. Ich möchte Sie zum Abschluss nochmal fragen, wo Sie da sind. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp oder Ihr Ratschlag damit für Leute, die jetzt davor sitzen und sagen so, oh, das macht mir Sorgen, die grundsätzlich sagen so, okay, der Antisemitismus macht mir Sorgen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun kann. Was raten Sie dann?
Was ich rate? Und ein bisschen Hoffnung zu haben. Ein bisschen Hoffnung in die Politik, ein bisschen Hoffnung in die Bildung. Man sieht es ja, die SpitzenpolitikerInnen, die stehen ja hinter den jüdischen BürgerInnen in ihrem Land. Und das tut schon ein bisschen Hoffnung auf.
Das heißt, Sie selbst sind nicht ganz pessimistisch?
Die letzten zwei Wochen waren schon die schlimmsten zwei Wochen, nicht nur meines Lebens, sondern auch wahrscheinlich von vielen meiner jüdischen Freundinnen und Freunden und Familie. Dass 1300 Leute an einem Tag abgeschlachtet wurden und dass damit das größte Pogrom seit der Shoah war, war schon nicht einfach. Dass unsere Existenz in Gefahr ist, ist uns allen sehr, sehr klar. Aber wir werden uns deswegen auch nicht unterkriegen lassen. Deswegen sitze ich auch hier und spreche hier mit Ihnen und versuche so viel wie möglich da auch Bildung zu zeigen und zu zeigen, so hey, wir sind hier, wir werden nicht gehen, wir werden uns nicht unterkriegen lassen und wir werden das schon irgendwie alles schaffen.
Dann herzlichen Dank und wir sind gleich wieder da. Wir kommen gleich zurück mit den wirtschaftlichen Fragen und nach dem Arbeitsmarkt. Bis gleich, bleiben Sie gleich dran. Willkommen zurück. Meine Gäste sind der Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch und Holger Brunin vom IHS, Ökonom. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die wirtschaftliche Lage. Wir haben jetzt über Armutsbekämpfung gesprochen. Das kann ja noch deutlich schlimmer werden, wenn die wirtschaftliche Lage schlechter wird, wenn dann doch die Arbeitslosigkeit steigt, die Inflation weiter hoch bleibt. Herr Brunin, wir sind ja in dieses schreckliche Wort Stagflation. Also sowohl wirtschaftliche Stagnation, da geht nichts weiter, und die Inflation ist trotzdem hoch. Wann rechnen Sie, hört das auf?
Naja, wenn nichts dazwischen kommt, dann bewegen wir uns im nächsten Jahr aus dieser Stagflation heraus. Die Inflation geht deutlich zurück. Die ist noch nicht auf dem langfristigen Niveau, aber wir werden dann nur noch bei 4% liegen. Und auch die Wirtschaft wird wieder anspringen. Das hängt aber von einer ganzen Menge Voraussetzungen ab. Unter anderem, dass der Arbeitsmarkt nicht in Stottern gerät. Das hängt von den Lohnabschlüssen ab. Es hängt auch davon ab, dass die Weltkonjunktur wieder anspringt.
Die Lohnabschlüsse nehme ich gleich mit. Ich weiß, Herr Minister, Sie sagen als Regierung immer, da mische ich mich nicht ein. Das machen die Sozialpartner. Aber die liegen so weit auseinander wie überhaupt noch nie. Also von 2, etwas auf 11, etwas Prozent. Das heißt, selbst wenn sie sich in der Mitte treffen würden, müssten sie auf so viel verzichten jeweils, dass schwierig ist, sich vorzustellen, wie das gehen kann. Was wären denn die Szenarien jeweils? Wo?
Die werden zusammenkommen, wie jedes Jahr. Und da ist mein Vertrauen in die funktionelle Sozialpartnerschaft schon ungebrochen. Und das finde ich schon eine gute Tradition in Österreich, dass da natürlich liegt man weit auseinander und streitet und es werden harte Worte auch gewechselt. Ja. Aber am Ende des Tages ist dann immer eine Einigung gefunden worden, durchaus im Sinne eines Kompromisses auch. Und ich denke, es wird diesmal auch so sein.
Sie haben ja gesagt, die Inflation abzugelten ist vernünftig. Das heißt, das, was die Gewerkschaft fordert, ist jetzt nicht so überzogen, wie die Industrie sagt.
Naja, es ist ein Abwägungsspiel sozusagen. Einerseits haben wir eben gerade in der Industrie eben tatsächlich eine schwere Rezession. Wir haben Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenten. In Deutschland schließt man eben mit relativ moderaten Lohnabschlüssen ab. Das ist gefährlich. An der anderen Seite ist es eben sehr wichtig, dass sozusagen eben auch die private Kaufkraft eben im nächsten Jahr anspringt, weil das einer der Faktoren ist, die das aus dem Konjunkturtal herausbringt. Ich würde sagen, natürlich wird man sich am Ende in irgendeiner Weise in der Mitte treffen und die Abstände sind gar nicht so groß, wie man denkt. Die 2,5% sind ja nicht das, was tatsächlich von den Arbeitgebern auf dem Tisch liegt, sondern man hat eben eine Einmalzahlung mit einberechnet, man berücksichtigt eben tatsächlich auch die Nettoeffekte. Also tatsächlich ist der Abstand nicht ganz so groß und deshalb wird man sich irgendwo in der Mitte treffen. Die Gewerkschaft hat ja im Prinzip schon ein gewisses Friedensangebot gemacht, dass sie am Anfang eben nicht mit einer niedrigeren Forderung reingegangen ist, als man es eigentlich generell erwartet hat.
Jetzt haben Sie den Vorschlag gemacht, dass doch Betriebe, bei denen es wirklich kracht und die wissen, sie können sich diese Lohnerhöhung nicht leisten, einen Antrag stellen können, aus dem Kollektivvertrag auszusteigen und in ihrem Betrieb weniger Lohnerhöhung anzubieten. Das ist gar nicht gut angekommen bei der Gewerkschaft. Ich sage Ihnen, ich lese nur eine Reaktion vor. Von der FSG aus Tirol, Bernhard Höfler, hat gesagt, da steckt nichts anderes dahinter als der Wunsch, den Kampf um die Arbeitsbedingungen von der Kollektivvertragsebene, wo es jetzt ist, auf die Betriebsebene zu verlagern, wo man vermeintlich schwächere Belegschaftsvertretungen vermutet. Für uns als Gewerkschaft ist klar, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Und dann Sie persönlich, hat er gesagt, das ist kontraproduktiv, respektlos gegenüber den Beschäftigten und absolut entbehrlich, dieser Vorschlag. Was antworten Sie denn darauf?
Naja, also auf der persönlichen Ebene lasse ich mich da jetzt nicht wirklich eingreifen. Es geht mehr um Folgendes. Es geht darum, wir haben eine fragile Situation am Arbeitsmarkt. Wir haben lange Beschäftigungsaufwuchs gesehen, aber die Margen sind eben nicht mehr so groß. Und auch Sozialpartner sollten beschäftigungsorientiert sich verhalten. Und da kann ich eben jetzt überlegen, mache ich das im Kollektivvertrag? Im Kollektivertrag will ich eben das allgemeine Ziel eben zum Beispiel der Reallohnsicherung erreichen. Aber wenn das auf der Ebene des einzelnen Unternehmens tatsächlich dazu führt, dass Beschäftigung abgebaut werden muss und nur darum geht es, dann ist halt die Frage, wofür würden sich denn die Beschäftigten in dem Unternehmen entscheiden? Dann ist es nicht Aufgabe sozusagen der Arbeitslosenversicherung, das aufzufangen und einfach zu sagen, naja, dann gehen die Leute halt in die Arbeitslosigkeit hinein. Das ist ein hohes Risiko nach wie vor und dementsprechend wäre das ein Weg, um tatsächlich eine gewisse Flexibilität in die Tarifverträge hineinzubringen, die Kollektivverträge, um eben Beschäftigung zu sichern. Ich glaube, da haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Interesse dran.
Herr Minister, nochmal das berühmte Burger-Video. Die Quintessenz des Bundeskanzlers in diesem Video war ja, wer mehr Geld haben will, soll auch mehr arbeiten. Er hat sich darauf bezogen, jetzt nicht auf Leute, die Kinderbetreuungspflichten haben und deshalb in Teilzeit sind, sondern allgemein darauf, dass viele in Teilzeit sind und wenn sie mehr Geld wollen, dann sollen sie halt mehr arbeiten. Teilen Sie das?
Na, zunächst vielleicht eine kleine Antwort auf Sie, Herr Bonin. Ich bin schon ein Verfechter auch der gewerkschaftlichen, sozialpartnerschaftlichen Organisationen von Lohnverhandlungen. Man kann das schon andenken, ihren Vorschlag, das auf die betriebliche Ebene zu verlagern. Aber es ist ein Effekt. Da sind doch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel, viel stärker ausgesetzt. Natürlich Zwängen und auch Willkürlichkeiten. Ja? Und die gewerkschaftliche, sozialpartnerschaftliche Organisation von Lohnverhandlungen bildet auch die Kräfteverhältnisse viel besser ab.
Also das ist aber bei solchen Öffnungsklauseln sind ja die Sozialpartner weiter involviert. Ja? Das heißt, also die müssen ja prüfen, sozusagen, ob der Arbeitgeber muss seine Zahlen offenlegen. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz harte Regelung, sozusagen. Und die Gewerkschaft muss zustimmen. Also das kann man schon so regeln. Und ich meine, das ist einfach in anderen Ländern, also in Deutschland haben wir das gesehen, das war sehr erfolgreich, um eine in der Wettbewerbsposition zurückliegende Industrie wieder quasi wettbewerbsfähig zu machen.
Letzter Satz, ich komme gleich zu Ihrer Frage.
Die
Zerschlagung der Gewerkschaften kann man ja in England und in anderen Staaten anschauen, was das für Folgen gehabt hat. Das hat nicht zu mehr sozusagen Gerechtigkeit und Wohlstand geführt, jedenfalls der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern eher das Gegenteil. Jetzt muss ich auf Ihre Frage eingehen, die da war.
Wer mehr Geld haben will, soll eben mehr arbeiten. Also die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, na gut, dann muss man sich halt mehr anstrengen.
Schauen Sie, jetzt räume ich einmal hier und heute auf, auch in dieser Sendung mit der Mehr, dass da eine soziale Hängematte ausgespannt wird, wo sich alle drin hineinlegen können und nichts tun müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich in der Arbeitslosigkeit bin, einen arbeitslosen Bezug habe, dann habe ich ganz klare Spielregeln einzuhalten, mich um Arbeit zu bemühen. Andernfalls wird mir die Leistung gekürzt. Wenn ich Sozialhilfe beziehe, passiert dasselbe. Also wenn ich nicht meine eigenen Mittel einsetze und meinen Beitrag leiste, um eine Selbsterhaltungsfähigkeit wieder zu erlangen, werden mir die Mittel gekürzt. Also ich muss hier einmal eine Lanze brechen dafür, dass wir ein sozialstaatliches System haben, das subsidiär organisiert ist, wo zunächst meine Eigenverantwortung Platz greift und dann wir Absicherungssysteme haben, im Falle von Krankheit, im Falle von sozialen Notlagen, das trägt. Ja? Und das ist keine wie man es oft sagt, soziale Hängematte. Und das ist gut so, dass wir das haben. Das haben Sie auch sehr schön dargelegt. Hätten wir das nicht nur in den monetären Leistungen, sondern auch in den Sachleistungen, wie würde das gehen? Also pro Jahr gibt der österreichische Staat in etwa 10.000 Euro aus pro Schülerin, pro Schüler für ein Schuljahr. Das wäre privatwirtschaftlich oder aus eigenem nicht leistbar. Also das Bildungssystem, das Gesundheitssystem sind Sachleistungen, die dazu beitragen, diese Gesellschaft auch im Lot zu halten.
Bei den Pensionen sieht es allerdings so aus, dass kaum jemand, also im Schnitt, kaum jemand ist vielleicht übertrieben, aber im Schnitt arbeiten die Menschen nicht bis zum gesetzlichen Pensionsalter von 65. Jetzt ist dem Herrn Bonin das auch noch zu niedrig, weil der Beitrag des Staates, also aus dem Budget zu den Pensionen, enorm steigt. Logisch, es gibt immer mehr ältere Menschen, immer weniger, die aktiv arbeiten. Also da ist eine Schieflage da. Herr Bonin, Sie haben gesagt, man soll arbeiten bis 67. Also das Anheben in Deutschland ist das ja schon der Fall. Was sagen Sie denn dazu?
Also ich bin jemand, der sagt, lasst uns zunächst das reale Pensionsantrittsalter der Menschen dorthin bekommen, wo das gesetzliche Pensionsantrittsalter ist. Also lasst uns Bedingungen schaffen, die es gut möglich machen, bis 65 zu arbeiten und nicht aus Gründen der Arbeitsunfähigkeit, der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, weil die Arbeitsbedingungen schwierig sind, das nicht zu schaffen. Lasst uns auch Anreize schaffen, dass das passiert. Und lasst uns den Menschen klar machen, jedes Jahr, jedes Monat, dass du dort länger arbeitest, nützt dir später auch in der Pension. Das ist, also mein Thema ist nicht die Erhöhung des generellen Pensionsantrittsalters, sondern das Hinkommen zum Pensionsantrittsalter und auch die Gestaltung eines gescheiten Überganges. Ich finde, wir sind ganz schlecht im Gestalten des Übergangs vom Erwerbsleben in die Pension. Da geht unglaublich viel an Wissen verloren von heute auf morgen. Es findet kein gescheiter Transfer statt. Es gibt keine wirklichen Übergangsmodelle, wo es auch möglich ist, beispielsweise auch Teilzeit noch tätig zu sein, etc. etc.
Da bin ich voll bei Ihnen, tatsächlich, sozusagen. Also ich möchte das, vielleicht ist das die Gelegenheit, das mal aufzuklären. Wir reden also über zwei verschiedene Dinge. Wir reden über das kurzfristige Situation im Rentensystem, im Pensionssystem. Und wir reden darüber, dass die Menschen eben perspektivisch immer älter werden. Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, weil Pensionsfragen sind immer Generationenfragen. Das ist ein Generationenvertrag. Wir müssen sehr langfristig Menschen Sicherheit geben und Planungssicherheit geben. Und wenn ich über die Rente mit 67 oder die Pension mit 67 spreche, dann rede ich über einen Zeitraum, wo wir in 2030, 2050 sind, wo die Lebenserwartung noch viel höher ist. Ich bin voll bei Ihnen, wenn es darum geht, sozusagen erstmal zu sagen, wir müssen erstmal diese Schere zwischen dem faktischen Pensionseintrittsalter und dem gesetzlichen Pensionseintrittsalter schließen. Und wir müssen uns auch vor allen Dingen Gedanken darüber machen, dass Menschen unterschiedlich lange tatsächlich, also unterschiedlich gesund ankommen, dass wir also tatsächlich auch sicherstellen müssen, dass Menschen eben tatsächlich im Job nicht verbraucht werden. Das hat unter anderem auch was mit beruflicher Flexibilität zu tun. Und es geht auch darum, dass wir eben auch faire Lösungen finden. Im Moment sozusagen, also eben, dass wir eben Professoren genauso lange arbeiten müssen wie der Bauarbeiter, ja, der eben tatsächlich eben wirklich körperlich schwer belastet ist. Dafür müssen wir differenziertere Lösungen finden. Der Professor, also ich, muss länger arbeiten und das ist eben etwas, und ich könnte es auch. Ja, und trotzdem tun es gerade eben viele gut ausgebildete Fachkräfte nicht. Die nutzen tatsächlich die Möglichkeiten, in früher Rente zu gehen, tatsächlich besonders und tragen da tatsächlich sogar noch zum Fachkräfteengpässen bei.
Da sind Sie dabei?
Ja, also die Schwierigkeit dabei ist, den Gleichheitsgrundsatz im Auge zu behalten. Das ist alles nicht ganz leicht umsetzbar. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich am Bau arbeite, schwerste körperliche Arbeit leiste oder in der Pflege Schwerstarbeit leiste oder ob ich sozusagen in einem Büro oder in der Wissenschaft arbeite, wo ich ganz andere Belastungssituationen habe. Ja, und da zu differenzieren, finde ich, da muss mehr Flexibilität her.
Herr Minister, ich habe noch Fragen an Sie als Gesundheitsminister. Die Ärzte in Wien streiken. Die Wiener Ärztekammer hat bei einer Pressekonferenz einen Protestmarsch angekündigt und sie fordern 30% mehr Gehalt und ein Drittel mehr Ärzte. Das richtet sich nicht an Sie, sondern an die jeweiligen Träger, in dem Fall Stadt Wien. Aber das Problem ist ja überall da in der Ärzteschaft. Insofern richtet sich es auch wieder an Sie, Gesundheitsminister. Was sagen Sie zu dieser Forderung, 30% mehr Gehalt, ein Drittel mehr Ärzte, also 30% mehr Ärzte?
Na, zunächst haben Sie richtig festgestellt, das ist ein Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Wien und der Ärzteschaft, weil die Spitäler sind Landesangelegenheit. Und mein Problem ist ja als Gesundheitsminister die heilige Dreifaltigkeit des Gesundheitssystems, nämlich die Sozialversicherung, die Bundesländer und den Bund unter den Hut zu bekommen. Das tun wir jetzt mit der Gesundheitsreform, die davon ausgeht, okay Leute, es geht sich nicht aus, dass da alle in ihren Finanzierungsschützengräben sitzen, sich gegenseitig bekriegen und jeweils sagen, dafür bin ich nicht zuständig, sondern ein Verständnis zu entwickeln, Gesundheit und das System von Gesundheit ist erstens mehr als nur krank und gesund. Es beinhaltet Vorsorge und Nachsorge. Es muss ein gemeinsames Verständnis geben. Wir brauchen eine Reform, die davon ausgeht, mehr digital, weniger ins Spital, mehr Ärzte, auch was mit Kassenverträgen ausgestattet in der Fläche, was wiederum was mit Arbeitsbedingungen, Vertragsbedingungen zu tun hat. Dafür gibt es ein Geld, jetzt die nächsten 5 Jahre, über den Finanzausgleich, der geknüpft ist an bestimmte Reformleistungen.
Aber das weiß die Ärztekammer ja. Und trotzdem, wie ist dieser Protestmarsch? Auf den Flyern steht, ohne uns stirbt Wien. Also es ist sehr, sehr drastisch formuliert. Auch was sagen Sie zu dieser Kampagne der Ärztekammer?
Naja, da ist schon vieles sehr zugespitzt. Ja, und es ist auch diese Interessensvertretung und es ist legitim, das auch zu artikulieren. Aber erstens einmal möchte ich festhalten, es hängt auch davon ab, wie ein Haus geführt ist, nämlich konkret ein Krankenhaus. Sehr vieles ist in der Führungsverantwortung beheimatet, wie Arbeitsbedingungen ausgestaltet sind. Da gibt es auch Unterschiede. Und ja, es ist schon auch Zuständigkeit der Stadt, in diesem Fall als Träger, darauf Einfluss zu nehmen, wie sind dort die Verhältnisse gestaltet, kurzfristig. Langfristig bin ich zutiefst überzeugt davon, dass wir es nur schaffen, indem wir Reformanstrengungen jetzt am Boden bekommen in diesem österreichischen Gesundheitssystem. Das ist jetzt gelungen über den Finanzausgleich. Jetzt geht es darum, die Begleitlogistik zu machen, einen ganzen Haufen Gesetze auch anzupassen. Ich bin optimistisch, das wird im Dezember stehen.
Ich habe zum Abschluss Fragen zu Covid an Sie. Sie sind angetreten als Gesundheitsminister, quasi mit der Ansage, Sie wollen eigentlich nicht mehr darüber reden. Das ist tatsächlich der Fall. Es wird wenig darüber gesprochen. Die Fälle sind trotzdem hoch. Und was auch sehr, sehr hoch ist, sind die Long-Covid-Fälle. Jetzt haben die Betroffenen das Gefühl, dass sie von ihnen im Stich gelassen werden. Es gibt keine Ambulanz mehr, wo man hingehen kann. Es ist alles in den niedergelassenen Bereich. Es gibt bei Fachärzten monatelang keine Termine. Die Pensionsversicherungsanstalt hat Gutachter, die das ganz, ganz selten auch bestätigen, sondern alle möglichen psychischen Probleme darin sehen und so weiter. Was können Sie den Long-Covid-Betroffenen, die ja leider nicht weniger werden, so wie man, wenn man sich die Zahlen ansieht, anbieten?
Also zunächst eine Richtigstellung. Ich bin nie angetreten mit der Aussage oder mit der Zielsetzung, nicht mehr über Covid zu reden. Im Gegenteil. Das Virus wird bleiben, es wird uns begleiten. Es hat andere Ausprägungen. Wir haben andere auch Handlungsmöglichkeiten mit der Impfung, mit Medikamenten. Wir haben nach wie vor ein sehr intaktes Monitoring-System über das Abwassermonitoring und das Dashboard, dass wir wissen, wer in Spitälern liegt. Das dazu. Und ja, wir haben es übergeführt in den Regelbetrieb, ins normale Gesundheitssystem. Bei Long-Covid sind wir in sehr engem Austausch auch mit anderen europäischen Staaten, um die Forschungslage zu verbessern. Auch darauf zu achten, dass die Versorgungspfade besser werden. Ich kann da den Ärger verstehen, auch von manchen Patientinnen und Patienten, die sagen, es ist nicht ausreichend. Und wir sind aktuell im Ministerium damit beschäftigt, uns anzuschauen, wie können wir die Versorgungslage für diese Personengruppe tatsächlich in Österreich verbessern. Im niedergelassenen Bereich, im Spitalsbereich, wie kann bei der Forschung angesetzt werden, auch bei der Finanzierung.
Sie sind dran. Ja. Und die zweite stille Pandemie, die diese die Covid-Pandemie hervorgebracht hat, ist die mentale Gesundheit, die psychische Verfassung, vor allem von jungen Menschen, denen 2-3 Jahre ihrer Entwicklung geraubt wurden, die stark selbstmordgefährdend sind, wesentlich stärker als vorher, sehr hohe Depressionsraten. Sie haben versprochen, dass Sie sich darum kümmern werden als Gesundheitsminister. Was können die von Ihnen erwarten?
Zunächst auch die Dinge, die wir haben, sind abgesichert und finanziert. Das sind die frühen Hilfen, die nächsten 5 Jahre finanziert. Das ist gesund aus der Krise, das niederschwellige psychologische, psychotherapeutische Angebot für die nächsten 5 Jahre fixiert, reicht aber nicht aus. Und das ist tatsächlich jener Punkt auf der Agenda, mit dem ich mich am meisten beschäftige aktuell. Es ist dramatisch, in welchem Ausmaß die Zahlen gestiegen sind von verhaltensauffälligen Jugendlichen, junge Menschen mit Depressionen, mit Suizidgedanken, mit Dropout-Raten aus Schulen. Und es ist, ich habe mich getroffen mit ganz vielen Stakeholdern, unlängst vorletzte Woche wieder, wo wir ins Auge gefasst haben, genau zu lokalisieren, was haben wir schon an Maßnahmen, was ist aufgesetzt, wo braucht es Verbesserungen. Und in meinen Augen braucht es ein strukturiertes, mindestens dreijähriges Programm, das den Fokus darauf legt, wie schaffen wir es in diesem Feld, wo es um dramatische auch Einflüsse geht auf Kinder und Jugendliche, wo Zukunftsperspektiven dranhängen, auch tatsächlich besser noch in Wirkung zu kommen. Das steht auf meiner Agenda, bei meiner politischen Restlaufzeit, die ich habe, ganz, ganz oben.
Aber vielleicht noch mal ganz konkret, wenn jemand in dieser Situation ist, jemanden kennt, dann ist jetzt normalerweise der Weg, man ruft irgendwie psychotherapeutische Praxen durch, bekommt keinen Platz, schon gar keinen Kassenplatz. Was sollte man tun? Was gibt es für ein Angebot?
Also was es gibt, das sind die Gesund aus der Krise Stellen haben wir aufgestockt und verdoppelt. Das ist mittlerweile ein Projekt, das auf der europäischen Ebene als Musterbeispiel auch promotet wird, wo wirklich niederschwellig, ohne lange Wartezeiten Kinder und Jugendliche 15 Stunden bekommen. Wenn es dann mehr ist, wird versucht, das in den Regelbetrieb überzuführen. Wir versuchen aufzustocken, natürlich auch im Angebot der Psychotherapie, psychologischen Leistungen, das Angebot. Wir haben einen Mangel auch bei Psychiaterinnen und Psychiatern, da nachzubessern, in die Ausbildung zu investieren, prioritär zu behandeln, auch den Ausbau dort der ambulanten Versorgung. Das ist Ziel Nummer eins.
Monatelange Wartezeiten
ja,
jetzt nämlich.
Ist mir bekannt, Ziel Nummer eins. Und ja, es stimmt, wir haben in diesem Bereich eine Mangelsituation, die nicht hinnehmbar ist, weil da Schicksale von Kindern und Jugendlichen dranhängen und die sind angewiesen darauf, dass sie diese Unterstützungsleistung bekommen. Und das ringt mir meine gesamte Arbeitsleistung ab, weil ich nehme das sehr, sehr ernst und bin wirklich dabei, da auch in den nächsten Wochen und Monaten deutliche Verbesserungen zustande zu bekommen.
Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch und die Einblicke. Danke, Herr Bonin, danke, Herr Minister Rauch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Joyn zu sehen als Podcast und natürlich auf Puls24.at. Danke fürs Dabeisein.